Heute muss man wieder neu anfangen. Schritt für Schrittchen. Ohne größeren Schutz als den, den unsere eigenen Körper bieten. Es gilt, Neues zu entdecken, zu schaffen und sich auszudenken. In der Rede, die Jesse Jackson kurz nach seiner Niederlage in den Vereinigten Staaten hielt, forderte er das Recht zu träumen. Wir werden dieses Recht verteidigen, sagte er. Wir werden nicht zulassen, dass irgendjemand uns dieses Recht streitig macht. Und heute kommt es mehr als jemals zuvor darauf an, zu träumen. Gemeinsam Träume träumen, die der Traumwelt entfliehen und in vergängliche Materie übergehen, wie, wenn man so will, ein anderer Dichter sagte. Meine besten Freunde leben, indem sie für dieses Recht kämpfen. Und einige haben dafür das Leben gegeben. Dazu stehe ich. Bekenntnis eines Dinosauriers? Vielleicht. Allemal das Bekenntnis von jemandem, der glaubt, dass die menschliche Natur nicht zum Egoismus, zur obszönen Jagd auf das Geld verurteilt ist und dass der Sozialismus nicht gestorben ist, weil er noch nicht besteht. Dass heute der erste Tag des langen Lebens ist, das vor ihm liegt.
Soweit ein Ausschnitt aus einem relativ bekannten Artikel des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano aus dem Jahre 1990 mit dem Titel »Der Sozialismus liegt noch vor uns«. Sie ist auch Ausdruck einer gewissen Perspektivlosigkeit oder positiv ausgedrückt eine Neuorientierung. Die Verwirklichung sozialistischer Vorstellungen steht derzeit für revolutionäre und linke Strömungen Mittel- und Südamerikas nicht auf der Tagesordnung. Sind sie nun auf dem Weg in die Anpassung an das kapitalistische System, welches die Bevölkerungsmehrheiten zu sinkenden Mindestlöhnen, Schattenwirtschaft, Krankheit und Tod verdammt? Was sind aktuelle Ziele und politische Strategien der Befreiungsbewegungen in Mittelamerika? Wie sind diese auf dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte zu bewerten? Antworten auf diese Fragen versucht der Journalist und Buchautor Albert Sterr in einem Vortrag mit dem Titel »Nicaragua hat gesiegt, El Salvador wird siegen. Guerillakampf und Befreiungsbewegung in Mittelamerika«. Sterr beginnt Mitte der 70er Jahre. Er beschreibt zunächst die innergesellschaftliche und internationale Ausgangslage der revolutionären Linken in Mittelamerika vor 20 Jahren. Sie bot sowohl in Nicaragua wie in El Salvador und Guatemala Spielräume für eine revolutionäre Massenpolitik. In allen drei mittelamerikanischen Staaten kämpften Befreiungsbewegungen mit Unterstützung relevanter Teile der verarmten Bevölkerungsmehrheit gegen Regime, welche die wirtschaftlichen Interessen von Großgrundbesitzern und Teilen des internationalen Kapitals sowie die politisch-strategischen Interessen der USA verteidigten. Das Hauptziel der Befreiungsbewegungen El Salvadors und Nicaraguas, der FMLN und FSLN, war ebenso wie für die URNG, die revolutionäre nationale Einheit Guatemalas, die Eroberung der politischen Macht. Dazu sollte die Armee militärisch geschlagen werden.
Mein Ausgangspunkt ist eigentlich der, da will ich jetzt gar nicht weiter das vertiefen, bloß kurz benennen, welche Ausgangslage hatte denn die Linke in Lateinamerika, in Mittelamerika, die revolutionäre Linke gegen Mitte der 70er Jahre? Sie wissen alle, dass da durch die Bank eigentlich Militärdiktaturen, beziehungsweise im Falle Nicaraguas eine Familiendiktatur am Werk war, und zwar Diktaturen, die seit Jahrzehnten da fest verankert waren. Also keinerlei Form von Demokratie, keinerlei Form von Spielraum und so weiter, auch nicht für sozialdemokratische Strömungen. Das finde ich relativ wichtig, dass man sich das im Kopf behält. Also eine sehr radikale Form von Autoritarismus eigentlich. Diese Systeme, das finde ich auch relativ wichtig, haben kaum eine legale Basis, also eine Gesetzlichkeit, die sie sich selber geben und an die sie sich auch halten. Und sie haben schon gleich gar keine Legitimität. Das heißt, es sind sehr gewalttätig operierende, aber wenn man so will, vom Moralischen her relativ hohle Gebilde, die sich eigentlich gut als Angriffsziel eignen, weil sie relativ isoliert sind. Was das Wirtschaftlich-Soziale betrifft, handelt es sich um Gesellschaften, die sehr stark polarisiert sind. In eine ganz winzige Minderheit von sehr reichen Leuten, große Mehrheit armer, will ich gar nicht weiter ausführen. Wo massiv stattfindende Stadtflucht wir haben und wo das Projekt der Modernisierung gescheitert ist. Das halte ich auch für sehr wichtig. In Ende der 60er Jahre ist dieser mittelamerikanische Markt gescheitert, was das Modernisierungsprojekt aus kapitalistischer Sicht war. Das können wir alles weiter vertiefen, will ich jetzt aber gar nicht. Also politische Polarisierung, ökonomische Polarisierung, soziale Polarisierung. Wir haben als Zusatzfaktor noch die Diskriminierung von indianischen Ethnien, was Guatemala betrifft, was Teile Nicaraguas betrifft, was Teile Honduras betrifft. Und wir haben als Zusatzpunkt politische Fremdbestimmung. Das waren wirklich die klassischen Hinterhöfe. Das heißt, revolutionäre Bewegungen konstituieren sich als Angriff auf diese unterschiedlichen Ebenen von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und so weiter. Und daraus ergeben sich aus meiner Sicht die Hauptaufgaben, die sich diese Bewegungen auch selber gegeben haben, nämlich Kampf gegen Diktatur und Repression, Antirassismus, vor allem was Guatemala betrifft als wichtigen Punkt, also Einbeziehung der indianischen Ethnien und außenpolitische Unabhängigkeit, Antiimperialismus. Und aus meiner Sicht sind diese Politikfelder auch die Referenzpunkte, die man eigentlich heranziehen sollte, wenn wir über die Frage nachdenken, haben diese Bewegungen Erfolg oder haben sie Misserfolg? Bis zu welchem Punkt haben sie Erfolge, bis zu welchem Punkt scheitern sie?
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre verändern sich die internationalen Konstellationen. Zum einen erleidet Lateinamerika eine enorme Wirtschaftskrise, was die ökonomischen und politischen Spielräume eng macht. Zum anderen erklärt die USA spätestens mit dem Machtantritt des Kalten Kriegers Ronald Reagan im Jahre 1980 die Auslöschung aller revolutionären Kräfte in Lateinamerika zum strategischen Ziel und betreibt eine entsprechende Politik. Die Befreiungsbewegungen sollten niedergeschlagen und der unruhige Hinterhof wieder an die Kandare genommen werden. Die US-Regierungen unter Präsident Reagan zeigen sich vor allem am Aufbau einer Front gegen die regierenden Sandinisten interessiert. Das sozialrevolutionäre Nicaragua, das sich für viele Bewegungen Lateinamerikas zum beispielhaften Bezugspunkt entwickelte, sollte mit Hilfe der Contra militärisch unter Druck gesetzt, wirtschaftlich ausgeblutet, von sogenannten demokratischen Gegenmodellen eingekreist und dadurch neutralisiert werden. Dies führte zu einer Militarisierung Mittelamerikas, zur Verengung des Befreiungskampfes auf das militärische Überleben und damit auch zu einer Schwächung der Befreiungsbewegungen.
Also wenn wir diese Veränderung resümieren, die, sagen wir mal, zwischen 80/81 und 84 in der gesamten Region passiert ist, und da schließe ich wirklich die Sandinisten in Nicaragua mit ein, obwohl insofern unterschiedliche Konstellationen waren, sie natürlich an der Macht waren und die anderen in der Opposition, aber die Prozesse haben sich alle enorm militarisiert, also das Blutvergießen wirklich in großen Dimensionen eigentlich losgegangen. In der ganzen Region haben Massaker, Vertreibung wirklich in großem Stile zugenommen. Tausende ausgebildete Kader sind getötet worden, einfach ausgelöscht, waren nicht mehr da oder sind ins Exil gezwungen worden. Die legalen Massenbewegungen sind zerstört worden. Die Massen, also die Leute, die unorganisiert waren, sind eingeschüchtert und gelähmt worden. Und unterm Strich würde ich sagen, sind die Befreiungsbewegungen geschwächt worden. Und zwar geschwächt, weil sich diese Prozesse sehr stark militarisiert haben und die Bewegungen, sowohl die FMLN in El Salvador, als auch die URNG in Guatemala, als auch die FSLN in Nicaragua, die allerdings unter anderem Vorzeichen, Kampf gegen die Contra, Aber all diese Bewegungen mussten sich militarisieren, um zu überleben, mussten ihre fähigsten Leute in den Militärapparat reintun. Und es ist der Prozess gewissermaßen abgebrochen worden, der vorher in Gang gekommen war, dieser reichen und vielfältigen sozialen Bewegungen, die in allen Bereichen ist, die sich gegenseitig gewissermaßen im gegenseitigen Meinungskampf und Diskussion und so weiter ist. Und es ist alles relativ rausgelaufen auf die militärische Konfrontation. Und auf der zivilen Ebene gewissermaßen, was die sozialen und politischen Organisationen auf Massenebene betrachtet, wo die Leute reinkommen, ohne dass gleich die Gefahr von Leben und Tod auf dem Spiel war, diese Bewegungen sind zerstört worden durch diesen Prozess der Militarisierung. Wohlgemerkt, ich behaupte nicht, dass die Bewegungen für diese Militarisierung verantwortlich waren. Ich sage, die Bewegungen waren gezwungen, sich zu militarisieren, weil von außen her der Druck substanziell erhöht worden ist.
Die beschriebene Militarisierung des mittel- und südamerikanischen Kontinentes und die veränderte internationale Ausgangslage, die sich Anfang der 90er Jahre mit dem Abtritt der realsozialistischen Staaten Osteuropas und der Sowjetunion nochmal zugunsten der kapitalistischen Staaten verändert, führt bei den Befreiungsbewegungen zu einer Umorientierung und heftigen Kontroversen darüber, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Welche Bedeutung hatte der bewaffnete Kampf überhaupt noch? Haben Befreiungsbewegungen ihr politisches Existenzrecht verloren? Auf geänderte Bedingungen ist es zurückzuführen, dass Guerillabewegungen in einigen Fällen zu der Einschätzung gelangten, dass es sinnvoller sei, auf legalem Wege weiterzukämpfen als bewaffnet. Dazu kommt, dass in diversen mittelamerikanischen Staaten inzwischen sogenannte zivile, demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. Dabei handelt es sich um vom Militär eingeleitete und kontrollierte Liberalisierungen, die zur langfristigen Stabilisierung ihrer Macht dienen sollten. Doch auch das veränderte die Bedingungen für die Befreiungsbewegungen. Zur aktuellen Situation der Befreiungsbewegungen ein Resümee von Albert Speer.
Ich schließe mit dem Punkt, dass sich diese Befreiungsbewegungen allesamt in El Salvador, in Nicaragua und in Guatemala umorientiert haben, und zwar lange vor 1989. 1989 hat diesen Prozess gewissermaßen den Strich gezogen und unumkehrbar gemacht, aber der Prozess der Umorientierung war abgeschlossen davor. Es handelt sich um einen mehrjährigen Prozess, den ich datieren würde, der beginnt ungefähr in den Jahren 1983-84 mit einem gewissen zeitlichen Verzug auf die geänderten Bedingungen. Dann beginnt dieser Umorientierungsprozess, und zwar setzt er ein an konkreten neuen Problemen. Dieser Prozess ist ein widersprüchlicher in allen Ländern. In allen Ländern kommt es in den Organisationen zu Streitigkeiten und harten Auseinandersetzungen, ohne dass diese Auseinandersetzungen aber die Spaltung der Befreiungsdachverbände bedeuten. Das ist ein wichtiger Punkt. Dieser Prozess der Umorientierung war ein widersprüchlicher und ein sehr schmerzvoller Prozess. Er hat im Grunde ja bedeutet, die alte Ausgangsparole von wir übernehmen die Macht auf bewaffneten Wege, zerschlagen die Repressionsapparate der Bourgeoisie und bauen eine neue Gesellschaft auf, die sozialistischen Charakter hat. Diese alte Ausgangsposition, mit der man in den Kampf gegangen ist, die wurde aufgegeben. Tja, die Frage ist, wofür? Und dieses Wofür, würde ich meinen, ist bis heute nicht geklärt. Dieses Wofür heißt, für Spielräume kämpfen, für Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft zu betätigen, für Dialog zu sein, für den Wiederaufbau der Massenbewegungen zu sein, für den Schutz der Menschenrechte und so weiter. Aber was das als politisches Gesamtprojekt, als strategisches Projekt der Linken, was will sie eigentlich? Das ist ungeklärt. Das ist vollkommen ungeklärt. Und das ist aus meiner Sicht auch das ganz große Problem der mittelamerikanischen Linken.
Soweit Ausschnitte aus einem Vortrag des Journalisten Albert Stehr. Von Albert Stehr sind zuletzt erschienen die Bücher Guatemala, lautloser Aufstand im Land der Maya sowie Ches Erben, Gespräche zur Politik der Guerilla in Lateinamerika. Dieser Beitrag soll der Auftakt sein zu unserer Reihe Befreiung.